DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Diese Folge von DBZ, der Podcast, wird von Haushahn unterstützt.
Echt Haushahn, echt Aufzug. Wir lieben Aufzüge, weil sie das Leben leichter machen. Besonders dann, wenn sie echt, zuverlässig, flexibel einsetzbar und vielfältig zu gestalten sind. Planen Sie mit uns den richtigen Aufzug für Ihr Wohnhaus, Ihr Geschäftsgebäude oder Ihre Industrieanlage. Den Aufzug, das können wir. Ganz flexibel, richtig stark und echt begeisternd. Erfahren Sie mehr unter haushahn.de.
Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes.
Willkommen zu unserer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Heute sind wir im Umbaulabor in Gelsenkirchen zu Gast. Mit uns am Tisch sitzen Santana Gumowski, Projektmanagerin Umbaulabor, und Peter Ködermann, Geschäftsführung Programm der Baukultur NRW. Mit den beiden wollen wir heute über das Thema Umbau sprechen, darüber, warum wir dazu ein Labor benötigen und was es leisten kann, was es leisten soll und vielleicht auch bereits geschafft hat. Und vielleicht erfahren wir auch, warum wir das Labor hier in Gelsenkirchen finden und nicht in direkter Nachbarschaft zum Landtag in Düsseldorf beispielsweise. Das DBZ-Team heute, das sind
Heide Teschner
und Benedikt Kraft. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo. Ja, vielen Dank, dass wir heute zu Ihnen kommen konnten. Bevor wir mit dem Thema Umbau und Umbauen anfangen, kommen wir vielleicht erstmal zu der Frage, warum eigentlich Gelsenkirchen?
Für das Thema Umbauen ist die Stadt Gelsenkirchen, glaube ich, eine sehr spannende Stadt. Sie hat eine besondere Situation im Wohnungsmarkt. Sie hat viele Immobilien, bei denen das Thema Umbau eigentlich ein wichtiges sein müsste in Zukunft. Und sie gab uns die Möglichkeit, so etwas wie ein Labor, also ein Ort, wo etwas funktioniert oder auch nicht funktioniert, zur Verfügung zu stellen, der uns sehr viel Freiheiten gibt, das Thema Umbauen oder Analyse von Gebauten fortzuführen.
Und wir sind auch sehr glücklich, hier zu sein, denn man merkt, dass in Gelsenkirchen-Ückendorf, ein sehr heterogener Stadtteil, schon sehr viel passiert. Und wir knüpfen direkt an den Initiativen an, die hier schon sind, und lernen gemeinsam mit denen zusammen und lassen uns inspirieren.
Dem kann man ja entnehmen, dass Sie hier irgendwie auch zu Hause sind. Ist das eine Voraussetzung für ein gutes Projekt?
Es ist ein großer Vorteil, dass wir mit unserem Büro ebenfalls in Gelsenkirchen sitzen, obwohl wir in NRW und auch außerhalb NRWs Projekte auf den Weg bringen. Also das ist natürlich immer ein Vorteil. Und wir kennen den Stadtteil jetzt schon seit einigen Jahrzehnten und haben sie aus der internationalen Baustellung Emscher Park heraus in einer besonderen Form auch kennengelernt und analysieren können, etc. Das ist auch ein Vorteil, weil vordergründig in der Planung so etwas wie Stadtquartiere eher räumlich gedacht sind, uns interessieren aber vor allem auch die Strukturen, in welcher Form Bevölkerung darin überhaupt stattfindet, wie viele Nationalitäten in Ückendorf sind es über 90, zusammenleben und was das auch bedeutet dann für unsere Fragestellung, umgehen mit dem Umbau. Mhm.
Genau, und ich kann vielleicht noch ergänzen, dass wir hier sehr willkommen empfangen worden sind. Und also gerade, ich fand es sehr schön, wir fühlen uns schon irgendwie zu Hause. Und wir haben direkt einen Anschluss zur Nachbarschaft bekommen. Und das ist ein einfach schönes Gefühl.
Wir sitzen hier in einem Raum mit einer großen Glasfront zur Straße hin, blicken da auch manchmal Nachbarn rein und fragen, was sie hier eigentlich genau machen und warum es hier so unordentlich ausschaut.
Ja, auf jeden Fall durchaus. Also eigentlich ziemlich oft. Wir haben auch manchmal Veranstaltungen in so einem kleineren Kontext und auch da kommen manchmal Leute rein, also wie beispielsweise die Kinder, wo du auch dann nachher, also Peter Ködermann hat dann auch gesagt, natürlich dürft ihr reinkommen, aber eigentlich war das ein ganz fachspezifisches Thema, was wir gerade besprochen haben. Und das sind so Momente, da freuen wir uns einfach total, dass dann auch die interessierte Öffentlichkeit reinkommt und uns zuhört.
Kann man das Projekt, das Haus, vielleicht in ein paar Worten beschreiben, damit unsere Zuhörer auch vielleicht so ein kleines Bild kriegen? Ich weiß, es ist schwer, aber vielleicht einfach mal probieren. Was macht denn dieses Gebäude aus?
Also das Gebäude ist circa 120 Jahre alt. Es wurde mit der Baute über eine Familie, die hier eine Fleischerei hatten, eine Metzgerei, eine Schlachterei, dann über die Jahre noch mit ergänzt haben und ausgebaut haben. Hinter dem Haus, es gibt einen Innenhof, es gibt, wie gesagt, Schlachtereibereiche und es gibt das Haupthaus. Und das Haupthaus zeichnete sich dadurch aus, dass das Erdgeschoss immer gewerblich genutzt wurde und somit für uns hervorragend als Veranstaltungsort heute zur Verfügung steht und dass die aufliegenden Wohnstockwerke sehr groß geschnitten sind. Also es sind keine kleinteiligen Wohnungen darin versetzt, sondern sehr großteilige Wohnungen, die wir hervorragend nutzen können, um zukünftig darin auszustellen. Und das machen wir und das ist deshalb auch spannend, weil von diesen Häusern gibt es noch sehr viele, hier nicht nur in dieser Stadt, sondern in vielen Städten auch des Ruhrgebiets. Und deswegen das, was wir hier machen und erproben, die Versuchsaufbauten, die wir hier mit einsetzen, sehen wir als so spannend an, auch für den Umgang mit anderen Häusern aus ähnlicher Zeit in anderen Städten. Also ein prinzipieller Beitrag, mit diesem Haus so umzugehen, um zu zeigen, wie man auch mit anderen Häusern umgehen kann. Mhm.
Genau, und das Umbaulabor ist halt auch ein Gebäude voller Geschichten. Also in allen Wänden steckt irgendwie was drin, Informationen, die teilweise sichtbar sind, aber teilweise auch noch nicht ganz so sichtbar sind. Das heißt, man muss es vielleicht mal beproben, um zu gucken, was steckt da eigentlich drin. Und dadurch ist das Gebäude auch irgendwie ein Zeitzeuge von einer Entwicklung von einem 120 Jahre alten Haus. Also wie wurde es früher gebaut, was kam dann vielleicht hinzu? Und das Gebäude weist auch einen hohen Instandhaltungsstau auf. Also es wurde lange sich nicht gepflegt um das Gebäude. Und auch das finde ich eigentlich ganz schön. Also man kann es wirklich mit allen Sinnen wahrnehmen. Und also man kann den Geruch riechen, was war vorher drin, was ist nachher reingekommen. Und auch die Frage, hat eigentlich so ein Gebäude, wo man sagt, es ist eigentlich abrissfrei, nicht auch noch eine Chance verdient? Und kann man das nicht noch retten?
Also wir waren ja gerade drin. Es hat nie irgendwo schlecht gerochen. Ich fand, es hat, wenn überhaupt, interessant gerochen. Und es war schon ein bisschen so ein Erleben, dass man durch ein Haus wie durch eine Landschaft läuft. Also es waren unterschiedlichste Räume mit unterschiedlichen Ausblicken, Zuschnitten. Also es war eine spannende Geschichte. Jetzt wäre die Frage, auf der Labor-Webseite, die Sie ja gemacht haben, wird hier in diesem Gebäude soll gelernt werden, im Maßstab 1:1 den Umbau irgendwie ja zu verstehen, vielleicht das Thema. Haben wir das Umbauen denn tatsächlich verlernt? Also Sie nennen das ja Umbaulabor, Entschuldigung, wo man etwas ausprobiert. Ich dachte immer, Umbau gehört einfach zum täglichen Tun.
Ja, vielleicht, also der Umbau ist ja maximal ein Tag jünger als das Bauen. In dem Sinne müsste es eigentlich die gleiche Erfahrung geben mit dem Bauen. Und natürlich findet Umbau auch permanent statt. Für uns stellt sich aber die Frage, wenn wir auf der einen Seite mittlerweile wirklich wissen, dass wir das Bauen verändern müssen, dann sollten wir auch in Betracht ziehen zu überlegen, was es denn heißt, zukunftsgerichtet umzubauen. Mhm. Und deswegen sind wir dann an einem ähnlichen Punkt wie bei dem Bauen in der Betrachtung. Und wir haben vielleicht das Umbauen direkt nicht verlernt, aber wir haben so ein wenig verlernt, ich glaube, das kann man wirklich sagen, das, was wir haben, zu analysieren und eben wertzuschätzen. Und diese Frage der Wertschätzung verändert sich, jeweils immer aus den Betrachtungsperspektiven heraus. Und unsere Betrachtungsperspektive ist eben die, dass wir sagen, es ist viel wichtiger aktuell, es ist eine wichtige Aufgabe aktuell, uns mit den Beständen, mit den Gebäuden auseinanderzusetzen. Und es kann nicht die Aufgabe sein, einfach zu sagen, weil sich etwas in Anführungsstrichen rentiert oder nicht rentiert, muss es abgerissen werden, es muss was Neues gebaut werden. Das ist aus meiner Sicht ein Fehlschluss, der die letzten 120 Jahre in der Industrialisierung des Bauens ausdrückt. Und ich denke, wir haben alle den Auftrag, das neu zu bewerten.
Ja, und wir erhoffen uns natürlich auch, dass man die Potenziale in so leerstehenden Gebäuden oder in alten Gebäuden einfach sieht und anfängt, anders darüber nachzudenken. Also nicht direkt wegschmeißen oder zerstören oder platt machen, was man ja oft sagt, sondern einen gesunden und nachhaltigen Umgang zu finden.
Nun hatten wir ja gerade im Vorgespräch auch das Thema, eigentlich reden wir schon seit 60 Jahren, also schon sehr, sehr lange über genau diese Thematik. Und wir wissen alle, dass das so wie wir es bisher gemacht haben, nicht weitergehen kann, wenn wir noch eine einigermaßen erlebbare Welt genießen wollen. Was wird denn hier anders gemacht eigentlich, als dass wir wieder da anfangen, wo wir im letzten Jahr und im Jahr davor und im Jahr davor und die ganzen Diskussionen, die ich hoffe, liebe Zuhörer, dass ihr das auch noch hören wollt und könnt, aber manchmal denkt man, wir reden immer über dasselbe und drehen uns im Kreis. Was macht das Umbaulabor, um aus diesem Kreis rauszukommen?
Also vielleicht zwei Begriffe darin finde ich spannend. Das erste ist das Wir. Wen meinen Sie denn mit Wir? Das sind, denke ich, die Akteure, die sich mit dem Bauen, mit Architektur und mit Stadtplanungsfragen auseinandersetzen. Und der zweite spannende Begriff ist für mich alle. Es sind nämlich nicht alle, die sich damit beschäftigen. Dieses Thema spielt in ihren Zusammenhängen und in den eigenen Kreisen, in den Diskussionskreisen eine große Rolle, aber es ist noch nicht in der Dimension öffentliches Thema, wie es eigentlich sein müsste. Und deswegen ist für uns eben ein ganz wichtiger Punkt, mal zu hinterfragen, wie man denn aus diesen Bubbles, aus diesen Kreisen herauskommt, um anders dafür zu sensibilisieren.
Und wie kommt man raus?
Als wir das erste Mal hier unsere Tore geöffnet hatten, gab es für uns einen Auftrag. Und zwar der Begriff Baukultur wird nicht verwendet, Energieeffizienz wird nicht verwendet, energetische Ertüchtigung wird nicht verwendet, sondern wir machen die Türen auf, wir haben Kuchen da, wir haben was zu malen da und wer was trinken möchte, kann auf jeden Fall auch was trinken. Und wir treffen uns einfach mal in dem Gebäude und warten mal ab, ob dann die Frage aufkommt, was macht ihr denn hier oder wieso seid ihr hier? Oder ob die Geschichte kommt, das kenne ich hier, aber das habe ich war lange nicht mehr hier, weil die Metzgerei ist schon so lange geschlossen. Mhm. Das sind für uns Berührungspunkte, die viel wichtiger sind, weil wir uns zur Aufgabe gesetzt hatten, zum Beispiel nicht als eine Art Raumschiff irgendwo zu landen und jetzt zu propagieren, dass wir die Welt verändern wollen, sondern wir versuchen, den Draht so mitzusetzen, dass wir mit den Leuten hier im Stadtteil gemeinsam daran arbeiten, was wir denn verändern könnten oder was wir verändern sollten. Für mich ist Fakt, in der Architektur im Moment ist sehr wenig klar. Ja, also die Architektur entwickelt sich im Moment in sehr unterschiedliche Richtungen. Die Bewertung von Architektur, von großer, guter, bedeutsamer Architektur verändert sich fortwährend. Die Frage, was Gestaltung in Zukunft ist, ist auch nicht geklärt. Also es ist vieles unklar. Deswegen ist es für uns viel, viel wichtiger am Anfang, eine Art Dialog mit den Menschen zu führen, für die das Thema Umbau ebenfalls ein wichtiges Thema ist. Und dann mal zu gucken, ob man nicht dazu kommt, zu fragen, was ist denn viel interessanter, intelligenter, schöner oder für euch auch faszinierender?
Und da müssen wir jetzt nicht unbedingt immer nur bei den Planern anfangen. Also es ist nicht nur die Frage, wie planen wir das, wie planen wir Umbau, was bedeutet kreislaufgerechtes Bauen, sondern auch, wie vermitteln wir das? Also was interessiert eigentlich einen Mieter oder einen Hausbesitzer? Was an Informationen fehlen eigentlich, damit Gebäude gepflegt werden? Also wir sehen, dieses Gebäude ist total vernachlässigt worden. Wie können wir das umgehen? Und wir haben Workshops angeboten aus Altwitt neu, zum Beispiel das Thema Schimmel. Und der Tisch war total voll, weil die Leute gesagt haben, das finde ich spannend, ich habe auch einen Schimmel bei mir zu Hause, wie kann ich jetzt damit umgehen? Und wir haben gemerkt, dass das schon bei so Kleinigkeiten eigentlich anfängt, wie man eigentlich auch den Bestand schützen kann oder bewahren kann.
Auch bei solchen Themen wird ja oft mit dem Brachialhammer draufgehauen und es wird einem vermittelt, Schimmel wäre gleich Hausschwamm und das Todesurteil des alten Gebäudes. Wenn Sie hier mit den Nachbarn solche Workshops haben, haben Sie dann tatsächlich auch Besitzer dort oder haben Sie vor allen Dingen Mieter, die wissen wollen, lernen wollen, wie sie mit Bestand umgehen können?
Also wir hatten wirklich beides hier sitzen, also teilweise die Mieter und teilweise Hausbesitzer und auch teilweise junge Paare, die sich ein Haus kaufen wollten und gesagt haben, ich habe jetzt ein schönes altes Haus gesehen, da ist aber Schimmel drin, kann ich das kaufen oder ist es eher eine Gefahr für uns? Und das Interesse ist auf jeden Fall sehr groß und vielfältig.
Und neben der Nachbarschaft entdeckt oder haben wir mittlerweile erfahren, dass dieses Thema Umbau auch noch nicht in der Ausbildung zu den Berufsfeldern Ingenieur, Architekt, Stadtplanung die Rolle spielt, die es spielen müsste. Und deswegen laden wir oder arbeiten wir sehr viel mit Hochschulen hier in Nordrhein-Westfalen zusammen, die mit ihren Studierenden hierher kommen und selbst mal experimentieren, was denn Ressource, Material, was wert, was unwert, was spannend oder was nicht spannend ist oder was verbaut ist einfach. Mhm. Das ist für viele im Studium überhaupt nicht klar und deswegen erleben wir überraschende Reaktionen bei Studierenden, die sagen, wie konnte man das hier so bauen? Warum ist das denn eigentlich verbaut worden? Oder schau mal, die Erstmaterialien, die gebaut wurden, sind viel spannender als die, die in den 120 Jahren der Nutzung dazugekommen sind. Und das sind so Fragen, die auch dort noch nicht verhandelt sind. Also nicht nur in der Öffentlichkeit nicht verhandelt sind, sondern auch noch nicht in der Ausbildung so weit gesetzt sind, dass sie wirklich Studiumsthema mit sind.
Und es wurden auch Sachen gefunden, wie zum Beispiel alte Schnacke in den Bodenbereichen, das die Studierenden ganz spannend finden. Das sieht man aber eigentlich ziemlich oft in gerade solchen Gründerzeitgebäuden, dass eigentlich mit Reststoffen, also sie wiederverwendet worden sind. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, dass es da wie so einen kleinen Aha-Moment gab, dass die Studenten gesehen haben, ah, guck mal, die haben das auch wiederverwendet. Wie können wir eigentlich unsere Materialien vielleicht wiederverwenden? Und wir haben auch gesagt, alles, was wir hier ausbauen, ist kein Abfall, also nichts ist Müll, sondern wir wollen das erstmal aufbewahren und überlegen, wie kann man damit eigentlich dann wieder weiter umgehen. Und das war auch erstmal eine Hürde, dass man sagt, okay, trennt jetzt einmal die Schlacke von den Holzbrettern und also wie geht man damit um, wie macht man das und was kann man daraus machen? Das sind alles Fragen, mit denen wir uns hier auch beschäftigen.
Muss man ja sagen, dass der Gebrauch von Abfall, in Anführungsstrichen, also beispielsweise der Schlacke, ja in gewisser Weise auch einer Not entsprungen ist. Wie man früher ja auch gebaut hat, hat man geguckt, wo kriege ich günstig gutes Material her. Das ist ja längst nicht mehr so. Also das Stichwort der IKEA-isierung, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kaufe etwas mit dem Hintergedanken, dass ich es in 2 Jahren wegschmeiße und mir was Neues kaufe, weil es auch relativ günstig angeboten wird. Ist das etwas, was man thematisieren muss? Jetzt ist 2-3 Mal das Stichwort des Wertes, was aufgetaucht und draußen auf dem Gebäude steht das ja auch ganz prominent. Was ist ein Haus wert? Jetzt ist möchte das Umbaulabor ja genau über den Wert eines Gebäudes sprechen und ihn sichtbar machen. Aber können Sie sagen, in welchem Wert, in welcher Währung Wert da zu messen ist? Das ist doch sehr kompliziert, oder? Also, ja. Am Ende geht es natürlich immer ums Geld, aber das meinen Sie nicht.
Ja, für viele geht es auch am Anfang ums Geld. Also es ist auch noch heute so, dass man versucht, die günstigsten Materialien zu verwenden und zu verbauen und leider nicht wirklich auf so etwas wie Nachhaltigkeitscharaktere mit Bezug nimmt. Also viele Dämmmaterialien, die heute immer noch verbaut werden, würde ich jetzt nicht als nachhaltig verwendbar beschreiben. Trotzdem liegen sie in den Baumärkten dieser Welt rum. Das Zweite ist, diese Werte, wir fragen ja, welche Werte stehen hier. Das heißt, wir sagen nicht, solche Werte sind es, sondern wir versuchen, wie gesagt, gemeinsam darüber zu sprechen, was denn wert sein könnte. Das zeigt eigentlich, an welchem Punkt wir selbst auch eben sind. Wir wissen es nicht ganz genau, die Kategorien sind nicht klar, aber die Beschreibung, was effizient ist im Bauen, ist auch noch nicht wirklich klar und unterliegt auch keiner gemeinsamen, allgemein anerkannten Sprache. Wenn ich heute Klimawandel beschreibe, kann ich das über 47 verschiedene Modelle in unterschiedlichen elaborierten Codes in besonderen Formen machen. Und das Gleiche gilt auch fürs Bauen. Auch da kann ich es sehr unterschiedlich darstellen. Das macht für uns dann eben besonderen Sinn, weil wir ja hier, wir nennen das in situ, also in der Situation uns befinden und anfassbar machen, wovon wir sprechen. Und nicht theoretische Modelle als Forschung mit ansehen, sondern die praktische Frage stellen, hier ist der Stein. Was ist mit dem Stein? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man mit ihm nachhaltig mit umgehen? Was hat er für eine Geschichte in sich? Und in dem Sinne sind das natürlich sehr unterschiedliche Bedeutungsebenen, die diese Werte ausdrücken. Welchen Charakter hat das Haus im Stadtteil? Welchen Charakter besitzt das Haus auf dem direkten Ort, also dem Ort, wo es steht? Welche Raumprogrammierung ist in diesem Haus? Wie ist es verwendbar? Und jetzt habe ich noch kein einziges Mal das Material erwähnt.
Ja, ja.
Und vor dem Hintergrund werden solche Werte werden behauptet, sie finden aber fast nie in die Berechnung von Gebäudequalitäten wirklich einen Eingang. Und das möchten wir eben in Frage stellen, weil was keinen Wert hat, wird nicht als wertvoll angesehen. Und deswegen behaupten wir zunächst mal, gibt's immer einen Grundwert für alles. Und erst wenn der widerlegt ist, dann kann man darüber sprechen, ob man anders damit umgeht. Aber der Punkt muss sein, Analyse von dem, was man hat, Wertschätzung von dem, was man hat, dann die Frage stellen, wie kann ich diesen Wert möglichst weiter nutzen, ob in dieser Form oder in einer weiteren. Und erst wenn das nicht mehr möglich ist, dann kann ich mich fragen, was denn nachhaltiger ist in der Entwicklung, um damit umzugehen. Oder vielleicht auch, wie kann ich das Neue mit einem möglichst hohen Anteil des Alten verbinden. Das sind für uns so 5 Aussagen, die, wie wir sagen, eine baukulturelle Perspektive begründet.
Oh, das ist wieder die Baukultur. Wollten Sie das noch ergänzen? Ja.
Nee, also ich wollte vielleicht noch ergänzen, dass es auch spannend ist, sich zu fragen, was eigentlich Wert ist. Also auf der einen Seite haben wir Werte, die aus Ergebnissen entstehen, also mathematische Werte oder Befunde auch, also wie man es aus der Medizin kennt. Wir haben ein Schadstoffgutachten gemacht und haben daraus Befunde herausbekommen. Es gibt aber auch Werte, und die werden oft vergessen, weil man denkt immer eigentlich an, man will immer vergleichen, man will immer Fakten haben, aber es gibt Werte, die auch irgendwie ethisch entstehen, also oder aus einem Wunsch heraus. Die haben eine extrem große Kraft. Also unsere ganzen Gesetze, unsere Normen bauen irgendwie darauf aus, dass man gesagt hat, okay, zum Beispiel das Thema Barrierefreiheit, man will eine Inklusion schaffen, also schafft man ein Gesetz oder eine Norm dafür, die diesen Wert irgendwie vertritt. Und deswegen sind Werte auch etwas, was nicht statisch ist, sondern etwas, was sich verändern kann. Und die Aufgabe von uns ist es auch, Werte vielleicht sichtbar zu machen, die vorher noch gar nicht sichtbar sind. Also zum Beispiel der Wert von einem Bestandgebäude aufzudecken.
Sie haben jetzt bis 2026 Zeit, dieses Gebäude zu nutzen. Dann müssen Sie es in irgendeinem Zustand zurückgeben. Gibt es da Auflagen, wie weit Sie das hier rück- und wieder umbauen dürfen?
Also unser Ziel ist nicht, dieses Gebäude so zu ertüchtigen, damit es nachher wieder auf einen Markt kommt, um es zu vermarkten. Uns interessieren die Prozesse, die bis 26 hier drin laufen. Wir haben keine Auflage, was wir hinterlassen müssen. Ja, wir hinterlassen das Gebäude, ja, aber wir nutzen es nur in diesem Zeitraum. Es ist aber überhaupt kein Ansatz, dass es in einem Urzustand wieder übergeben werden müsste. Und das zeichnet dieses Gebäude auch aus und das zeichnet auch vor allem unsere Partner mit aus, dass wir jemanden gefunden haben, der gesagt hat, wir vertrauen euch, wir finden das Projekt spannend, macht in der Form. Und wir beteiligen auch alle, die damit uns begleiten, in einem speziellen begleitenden Gremium. Da haben wir Hochschulen mit vertreten, die Stadt, die Entwicklungsgesellschaft hier vor Ort, das Ministerium ist mit besetzt. Also wir diskutieren sowas auch, was wir machen, und damit bekommen sie mit, was wir tun. Aber es gibt keine Auflage, wie das Gebäude aussehen soll. Und vielleicht das ist der wichtigste Punkt. Wir haben viele Angebote bekommen, auch aus anderen Städten, aber hier in Gelsenkirchen ist das für uns objektiv beste Objekt uns präsentiert worden, was all das mit erlaubt. Eben auch die Tatsache, dass wir frei sind, was wir planen wollen. Auch wenn wir nicht wissen, was am Ende rauskommt.
Gibt es jetzt jenseits der Grenzen von NRW ähnliche Projekte, die Ihnen bekannt sind?
Also es gibt ja verschiedene Projekte in Berlin, in München, in Hamburg, habe ich es auch schon mitgehört. Innerhalb NRWs gibt es das Weiterbauhaus, das in Planung ist, in Arnsberg. Es gibt ganze Stadtteile, die im Moment eine Zielrichtung verfolgen, wie zum Beispiel Urban Zero in Duisburg. Das wissen wir alles und das kennen wir auch, mit denen arbeiten wir auch schon zusammen. Die sind uns auch mit bekannt und die lotsen wir ebenfalls zu uns, weil wir glauben, wir sind auch einer der Knotenpunkte, in denen man das Thema NRW-weit als solches wiederentdecken kann. Und wir verweisen auch auf andere Initiativen, die in einer ähnlichen Form damit umgehen. Also selbst in Detmold, weiß ich, gibt es ein altes Café, das mittlerweile von Studierenden der TH OWL auch mit umgenutzt werden, mit einer etwas anderen Zielrichtung, so wie alle eine eigene Zielrichtung mit haben, aber wo alle im Prinzip auch in so einer Laborsituation sitzen, weil sie nicht so ganz genau wissen, wo man eigentlich nachher landet.
Und das ist uns auch wichtig, dass gerade auch andere Initiativen oder andere Reallabore sichtbar werden, weil wir können es nicht alleine schaffen. Wir brauchen uns irgendwie gegenseitig und hoffen halt, dass es noch mehr Menschen gibt, die sich auf so ein Experiment einlassen wollen.
Aber wäre es denn vorstellbar, dass man die vielen kleinen Teilprojekte, die jetzt hier stattgefunden haben und noch stattfinden werden, dass die am Ende in ein Ergebnis münden, wie auch immer das aussieht, was wir uns noch nicht vorstellen können, was dann in eine, sagen wir mal, in eine architektonische Intervention mündet? Das heißt also, man sagt doch, mit der Stadt zusammen machen wir dieses Gebäude nutzfähig und zwar erstmal dauerhaft.
Also sollte es am Ende dazu kommen, dass dieses Gebäude, in dem wir uns hier befinden, dann doch wieder genommen wird, sind wir die Ersten, die uns großartig, die sich wirklich freuen. Behaupten können wir es nicht. Umsetzen können wir es auch nicht. Wir sind öffentlich getragen. Mhm. Das heißt, wir haben gar nicht die Möglichkeit der klassischen Ertüchtigung, um es dann in eine Wiederverwendung zu überführen, sondern nochmal, uns interessieren eben die Themen der Analyse, der Sichtbarmachung, der Hinterfragung, der Teilaspekte, die von Bedeutung sind. Und das Objekt ist im Prinzip für uns dann der bauliche Rahmen und der Erprobungsort und eben der Raum für die Versuchsanordnungen. Was nachher bei rauskommen soll, können wir nicht sagen und wir sind sehr stolz darauf, es nicht sagen zu können, weil diese Möglichkeit haben nicht mehr viele. Meistens muss man vorher sagen, was man nachher nicht einhalten kann.
Ja, spannend. Wir haben jetzt in 120 Jahre Baugeschichte zumindest in der Wand einmal reingucken dürfen. Vielen Dank für das lebendige Gespräch und dass Sie uns hier einmal haben teilhaben lassen. Ja, das war's schon. Wir sagen Tschüss und vielen Dank.
Danke Ihnen für den Besuch.
Ja, vielen Dank und hoffentlich auf einen baldigen Besuch.
Sehr gerne. Das war DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle. Entwickelt wird der Podcast von der ganzen DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert oder unserem Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen sowie mittlerweile 113 DBZ-Podcasts gibt es auf dbz.de.